Liebe Community, schön, dass du wieder einschaltest bei dem Podcast Emflourishment. Ich freue mich heute dolle. Ich habe zwei ganz fantastische Gästinnen dabei und habe ihnen gerade noch gesagt, dass ich jedes Mal eine andere Intro mache und habe nicht meine Intro gemacht, denn dieser Podcast ist für dich, wenn du neue Impulse haben möchtest, neue Perspektiven auf bestimmte Themen, wo wir vielleicht auch eine Meinung haben, dich weiterbringen darf in deiner inneren Selbstwirksamkeit, in deine Selbststärke, also alles, was dir gut tut. Genau, und jetzt komme ich zu meinen beiden Gästinnen, weil genau das Thema, worüber wir heute sprechen werden, ist ein Thema, wo ich immer sage, ich habe Glück, das begegnet oder ist mir bisher in meiner Wahrnehmung noch gar nicht begegnet, dachte ich. Und finde deshalb das Gespräch, was wir gleich führen werden, mit Silvia und mit Marian über das Thema Narzissmus total spannend, weil die beiden haben ein Buch geschrieben, werden sie gleich noch mehr darüber erzählen. Und sagen, Narzissmus ist auch eine Skala. Und irgendwie haben wir alle irgendwie so ein bisschen mal mehr, mal weniger davon. Und das finde ich eine ganz tolle Perspektive. Freue mich sehr auf unseren Austausch und würde direkt an euch übergeben. Vielleicht starte ich mal mit dir, Marion. Stell dich doch gerne einmal vor, wer du bist. Und ja, leg los.
Dann lege ich mal los. Erstens, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das tolle Intro. Ich finde dich total sympathisch. Und jetzt zu mir. Silvia habe ich kennengelernt in der Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin und Organisationsentwicklerin. Und irgendwie hat sich da so über die Zeit ein bisschen was ergeben. Also ich bin Wirtschaftsmediatorin und Organisationsentwicklerin. Ich habe aber irgendwann ein Studium gemacht als Betriebswirtin. Ich habe irgendwann eine Ausbildung gemacht in einer Apotheke. Also ich bin so ein Blumenstrauß an Erfahrungen, an beruflichen und habe mit ganz vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und so ist mir in den verschiedenen Bereichen, also unter anderem Elektronikfertigung, aber auch Hochschullehre, in ganz vielen Bereichen bin ich tätig. Und was bin ich? Wie möchte ich mich vorstellen? Ja, ich bin Mensch. Und ich bin total glücklich, dass ich Mensch geblieben bin und fühlen kann und dass ich immer wieder Menschen auch im beruflichen Kontext daran erinnern darf, dass wir Menschen sind und bleiben. Ja, ich glaube, so möchte ich mich vorstellen.
Oh, voll schön, danke schön. Silvia.
Ja, das ist ein schöner Cliffhanger, genau. Menschen, Menschlichkeit, wo Menschen sind, da menschelt's. Und das ist der Bereich, in dem ich mich am liebsten aufhalte, wenn es auf der Arbeit um Menschliches geht. Ja, ich komme ursprünglich aus Design, PR und Marketing, habe Geisteswissenschaften studiert, war dann in diesen Jobs, hatte auch eine eigene kleine Agentur für integrierte Kommunikation und eigene Mitarbeiter und habe dann festgestellt, egal wo ich hingehe, das sind so viele schöne Jobs mit so vielen unglücklichen Menschen und so vielen Konflikten und so vielen inneren Blockaden. Ja, und dann bin ich erstmal links abgebogen und habe eine klassische Business Coach und Mental Coach Ausbildung gemacht, 2 Jahre lang in Berlin. Und war dann wieder selbstständig und habe mehr und mehr diesen Design- und Marketing-Aspekt abgebaut und das Thema Coaching, Training, Workshops, Seminare, Führungskräfteentwicklung aufgebaut. Und dann kam so eins zum anderen. Ich bin auch im Bereich agile Organisationsberatung ausgebildet und seit 3 Jahren auch in einer Festanstellung. Und genau, und nebenberuflich als Selbstständige inzwischen spezialisiert auf das Thema Coaching und traumasensible Begleitung von Narzissmusopfern. Bei diesem Werdegang exakt war unsere gemeinsame Mediatorenausbildung, Marion, ganz, ganz wichtig. Das war ein halbes Psychologiestudium, sage ich mal. Und um dann auch so ein bisschen nachzulegen, habe ich im Corona-Sommer zur Corona-Zeit auch noch ein Fernstudium, wäre übertrieben, Fernkurse bei Martin Seligman in positiver Psychologie belegt. Ja, genau.
Voll schön. Wie seid ihr denn, vielen Dank, wie seid ihr denn an das Thema Narzissmus gekommen? Was ist denn eure Geschichte dazu?
Leg gerne los, Marion.
Das ist meine Geschichte. Also im Nachhinein weiß ich, dass ich Zeit meines Lebens mit Narzissmus in Berührung war. Ich habe ja vor kurzem die Ausbildung zum Scientific Stream Mind Coach abgeschlossen und habe dort gelernt, wie neurowissenschaftlich sich unsere Persönlichkeit ausbildet und wie wir so als Menschen ticken. Und das fand ich ganz spannend, im Hintergrund zu dem, wenn ich mein Leben so reflektiere. So in dem Moment, wenn das für dich so ganz normal ist, dass du auf Eierschalen durchs Leben laufen musst, dann merkst du das gar nicht. Du merkst einfach, du strengst dich immer mehr an und da ist eine Riesenchance drin. Also ich habe Narzissmus auch als eine Riesenchance erlebt, weil ich grundsätzlich als Mensch ein bisschen gelassen bin, ein bisschen entspannter bin, ein Stück weit aber auch sonnig durchs Leben gehe. Also ein Stück weit habe ich das eine ganze Zeit lang überhaupt nicht gemerkt, in welchem Umfeld ich gelebt habe. Und dann habe ich das eine oder andere erlebt, was nicht so schön war, auch im beruflichen, auch im privaten. Und habe dann immer mehr mich mit diesem Thema beschäftigt, um einfach zu verstehen, Moment mal, hier läuft was schief, mir geht's irgendwie komisch, ich komme nicht mehr so richtig in die Freude. Und so bin ich auf das Thema Narzissmus gestoßen. Ich habe mich sehr viel mit ja, Experten beschäftigt, die sich mit dem Thema Narzissmus beschäftigen, ganz besonders mit Psychiatern, die sich einfach dort halt eben, also ganz viele YouTube-Videos geschaut, ganz viele Bücher gelesen zu dem Thema und immer wieder dann Synergien gebildet zu meinem beruflichen Umfeld. Auch die Ausbildung, da hat Silvia vollkommen recht, unser Studium an der Universität Wittenherdecke ist tatsächlich so eine Art Psychologiestudium und bringt einen auf ein ganz anderes Level, dass du aus dem Helikopter schauen kannst, die Metaebene von Organisationen betrachten kannst. Und dann aber auch, und das fand ich total toll an unserer Ausbildung, diese nicht bewertende Blickweise, diesen nicht bewertenden Blickwinkel auf das, was ist. Also einfach nur schauen, was ist. Und so habe ich halt eben ja Zeit meines Lebens sehr viel mit Narzissmus zu tun gehabt, insbesondere in der Beratungspraxis. Also ich habe Seminare gegeben und so weiter. Ich habe einen Geschäftsführer 25 Jahre begleitet und entwickelt. Ich arbeite mit Menschen aus dem höchsten Militär, da jetzt diese Woche noch. Und das ist total berührend, wenn diese Menschen, die doch normalerweise so auf die Schlagzahl gehen, dann sagen, na ja, für die nächste Dekade meines Lebens habe ich mir vorgenommen, Liebe in die Zukunft zu tragen und das von einem Mann. Also es hat mich total berührt. Und da finde ich einfach, es hat so seine Sonnen- und seine Schattenseite, so wie alles seine Sonnen- und Schattenseite hat. Und letztlich, ohne spoilern zu wollen, letztlich ist Narzissmus auch nichts anderes als eine Überlebensstrategie. Und auch, ja, ich bin nicht immer einer Meinung mit allen Kollegen und ich finde es immer sehr bereichernd, diese 360-Grad, Erweiterung zu bekommen, um aus dem Helikopter zu schauen. Also im Endeffekt, so wie in einer Supervision, den Kopf immer wieder gerade gerückt zu bekommen, bin ich jetzt noch am richtigen Dampfer. Und daher finde ich es auch toll, dass wir das Buch zusammengeschrieben haben, um einfach, und das haben wir wirklich sehr hart und wechselseitig sehr, ja, sehr wertschätzend auch getan. Also hart und wertschätzend gleichzeitig, liebevoll, konsequent, konsequent, liebevoll. Und da haben wir wirklich um das beste Ergebnis gerungen bis zum letzten Satz. Also bis zur Abgabe. Und genau das ist es, glaube ich, was unser Buch auch so besonders macht. Ja. Ich glaube, fällt mir sonst noch was dazu ein? Nee, ich glaube, ich mag das so stehen lassen.
Ja, danke, Marion. Wie bin ich zum Thema Narzissmus gekommen? Naja, durch böse eigene Erfahrung. Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe lange Zeit einen besten Freund gehabt. Heute weiß ich, das war ein hochgradig verdeckter, vulnerabler Narzisst. Hier kommt eine Halstablette für mich. Dankeschön. Und ja, und dann hatte ich den bei einem fiesen Streit vor vielen Jahren verloren, nenne ich es mal so. Und habe am gleichen Wochenende jemand Neuen kennengelernt. Ja, also auch einen Mann. Es gab in mir wohl eine tiefe Sehnsucht nach einem besten männlichen Freund. Und wir sind sofort angedockt und aus dieser dann beginnenden Freundschaft wurde auch nach einigen Jahren eine Geschäftsbeziehung. Ja, ich sagte ja gerade Design, PR und Marketing. Und obwohl ich eigentlich schon lange im Bereich Coaching unterwegs war, bot es sich an, dass in einem meiner Hobbys, ja, ich die Chance bekam, mit diesem Menschen loszuziehen und in diesem Hobby zu arbeiten. Sehr viel mehr will ich das gar nicht auch aus Diskretionsgründen vertiefen. Ja, das wäre sonst sehr leicht zu durchschauen. Und ja, das heißt, ich habe ein paar Jahre lang ein Drittel meines Jahresumsatzes mit Marketing in diesem Hobby gemacht. Auch mit ihm, ja, auch dank ihm muss ich sagen, dass er mich da in Projekte gebracht hat und mitgezogen. So, und darüber hinaus war das so, naja, wir haben uns gegenseitig Soulmate genannt und das hat also ein tiefes Bedürfnis von mir erfüllt. Aber unterm Strich war das diese Jahre lang eine ganz wilde Achterbahnfahrt. Ja, dann, ja, also es war wirklich schwierig. Es war anstrengend. Ich habe mich da voll verausgabt. Also dieser Mensch, der hat, wie wir alle, es haben ein paar Problemchen und es waren vielleicht ein paar ausgeprägte Problemchen. Und ich habe Dinge gemacht, wie wenn der nachts um 2 mir eine WhatsApp geschickt hat, hier, mir geht's schlecht, ja, kannst du mir helfen? Dann habe ich 2 Stunden lang mitten in der Nacht mit dem telefoniert. Und solche Dinge. Ja. Und auch in der Jobkomponente habe ich mich für sehr wenig Geld sehr verausgabt, habe darüber mein Coaching-Loft, meine Familie, meine wahren Freunde vernachlässigt und immer mehr an Energie verloren. Ja, also man sagt ja, Narzissten, extreme Narzissten sind Energievampire und genau so war das. Ja, als dann Corona kam, es war gar nicht schlimm für mich, ich war eh nicht arbeitsfähig in dem Moment. Ja, ich konnte eigentlich nur in den blauen Himmel gucken, meine Wände streichen, meine Möbel restaurieren, meine Kinder beschulen, weil zuvor im Januar hat er das getan, was Narzissten gerne tun, Ghosting, Discard, also einen eiskalt fallen lassen, sich nie wieder melden und dann noch eine Rufmordkampagne in dieser Hobbybranche gegen mich angezettelt. Und ja, das war heftig. Ja, und ich wäre auf Narzissmus niemals gekommen. Wir standen mal, also er war sich durchaus bewusst, dass er Probleme hat. Wir standen auch mal zusammen auf einem Parkplatz, haben über seine Probleme gesprochen, also auch der Klassiker, ja, es ging fast immer nur um ihn. Und standen so wirklich voreinander ganz offen: Was hast du, bipolar oder Borderline? Borderline oder bipolar? Ja, so, also man wusste, es ist was im Busch, man wusste, es ist was im Busch, deutliche Aussprache hier im Podcast. Und erst meine Freunde, die sich auskannten, haben nach dieser Ghosting-Geschichte gesagt: Silvia, google mal Narzisst und Empath. Und das habe ich gemacht und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, weil, auch hier ein kleiner Spoiler, es gibt nicht nur das, was wir im Buch die offen grandiose Variante von Narzissmus nennen. Ich hoffe, ich lispel heute nicht. Ich habe echt kleines Hals- und Mundproblem. Das kriegen wir schon hin. Und also der typische Donald Trump, ja, den erkennt man auf 50 Meter gegen den Wind. Und bei dieser Variante, die wir verdeckt vulnerabel nennen, erkennst du es halt nicht. Außer du kennst dich wirklich richtig gut in der Materie aus, wie Gott sei Dank die Freunde und Freundinnen, die ich hatte. Ja, und ich habe das gegoogelt und ich dachte nur, ach du Schande. Ja, stopp.
Genau, eine wichtige Frage, die wichtig ist für alle Zuhörenden. Wie ist denn eure Definition von Narzissmus? Also, weil auch da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und ihr sagt, verdeckt vulnerabel. Wer von euch mag denn mehr Details geben, wie ihr Narzissmus definiert?
Mach gerne weiter, Marion. Wenn du magst.
Wir haben in unserem Buch eine Definition festgelegt, was Narzissmus ist. Ich mag das aber so ein bisschen frei definieren. Also wir haben ganz klar eine Definition im Buch festgehalten. Aus meiner Sicht ist Narzissmus, und da kann ich einfach nur für mich sprechen, ist Narzissmus die Unfähigkeit, die, wie Freud das so schön sagt, die Libido beim anderen zu lassen, was nichts anderes heißt als die Libido wird ja auch übersetzt mit dem Begehren, hat nicht immer nur was mit Sexualität, aber auch mit Sexualität zu tun. Und sie sind unfähig, einfach die Freude beim anderen zu lassen. Das heißt, ich freue mich, dass du dich freust. Das ist etwas, was ein Narzisst nicht, aus meiner Sicht zumindest oder aus meiner Erfahrung, nicht fühlen kann. Er freut sich, wenn er sich freut. Und wenn er sich freuen kann, kann er was von der Freude abgeben, damit er wiederum über diese Freude erfreut ist. So würde ich das definieren. Also es ist einfach wirklich auch zutiefst, also ich fühle da zutiefst mit, wenn ich mir vorstelle, dass es mir schwer fallen würde, mich über die Freude eines anderen zu freuen und auch nicht gönnen zu können und auch nicht vielleicht mal was teilen zu können, gerade im Beruflichen. Da ist ja so viel, was dann auf der Strecke bleibt. Also da ist ja auch das Thema Vertrauen, was auf der Strecke bleibt. Und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, dass Narzissten eine Atmosphäre des Misstrauens schaffen, weil du immer in so einem Punkt bist, wo du nicht weißt, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Du weißt nie, was ist Lüge und was ist Realität. Also du verlierst ein Stück weit so diese Einordnenbarkeit und das ist ziemlich herausfordernd für alle Beteiligten, auch für den Narzissten selbst, denn der glaubt seine Version der Geschichte.
Ja, das würde ich ergänzen. Außer du hast gerade eine Frage, Elisabeth, zu dem, was Marion gesagt hat. Wir sprachen ja in unserem Vorgespräch eben über Beziehungen. Ich würde es so formulieren, der Narzisst hat keine Beziehung zu sich selbst. Und deswegen kann er auch keine Beziehung, also im Sinne von gute, stabile, glückliche, liebevolle, harmonische etc. Beziehung mit anderen Menschen führen. Zumindest nicht dauerhaft, weil um eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, muss man hinschauen. Ja, man muss sich kennen, man muss sich erkennen, auch in seinen Schatten und Schwächen. Und da wir Narzissmus für eine ja, frühkindliche Traumatisierung halten, also für eine Traumafolgestörung, geht das nicht. Also Kern des Narzissmus ist die Unfähigkeit, sich aufrichtig mit sich selbst zu beschäftigen, weil der Schmerz, der dort liegt, so groß ist, dass extreme Narzissten leider, ich hoffe ich, also Achtung, Triggerwarnung, sich tatsächlich eher suizidieren, als in eine Klinik zu gehen und sich heilen und behandeln zu lassen. Und deswegen gilt extremer Narzissmus auch als nicht oder nur sehr schwer heilbar. Marion sieht das, glaube ich, ein bisschen anders.
Wenn ich was ergänzen darf, ich bin vielleicht an dem Punkt tendenziell eher optimistisch, denn es kommt darauf an, welcher Schweregrad vorliegt. Und ich bin da eher bei Pablo Hagemeyer. Es kommt auch darauf an, ob der Narzisst sich entschieden hat zu reflektieren. Ich glaube daran, dass unser Gehirn, weil es neuroplastisch ist, wenn wir halt eben aus einer Erfahrung, die vielleicht sehr ungünstig ist, uns, also wenn ein Narzisst dann doch irgendwann mal erkennt, oh, hier ist eine Einbahnstraße, hier komme ich nicht weiter, und wenn er dann wirklich will und wenn er dann das Glück hat, in eine gute therapeutische Behandlung zu kommen, die das wirklich kann. Und davon gibt es nicht so viele Therapeuten, die das können und vor allen Dingen nicht so viele, die das wollen, weil es anstrengend ist. Dann ist da, glaube ich, Heilung oder zumindest Linderung dieses Leidens möglich. Also ich bin da eher optimistisch und aus meiner Fachlichkeit bin ich nicht davon überzeugt, dass wir schon wissen, woher Narzissmus kommt. Ich glaube, es gibt mehrere Ursachen. Eine Ursache davon ist die Traumafolgestörung. Ich bin da etwas differenzierter, etwas vorsichtiger. Also ich habe einfach viel erlebt mit vielen Menschen, mit vielen unterschiedlichen Menschen. Und daher bin ich da eher etwas vorsichtiger, vielleicht mit solchen Aussagen.
Also
Ich hoffe.
wir haben ein Buch geschrieben, Ja, wir haben Hoffnung. Wir haben auch Hoffnung dadurch, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sich mit Narzissmus beschäftigen. Ja, man hört ja ganz oft, oh, der nächste Coach. Ja, ich bin der Meinung, es kann gar nicht genug Coaches geben, ja, für all die Menschlichkeiten auf dieser Welt. Und ja, wir, also Marion und ich, wir würden keinen aufgeben wollen. Nur wenn man nicht gerade in einem professionellen Verhältnis dann zu dem Narzisst steht, als Therapeut oder als Coach, ja, sondern es einen halt trifft im privaten oder im beruflichen, da wird es dann halt auch gefährlich. Ja, da muss man das erkennen können, man muss sich abgrenzen können, man muss damit umgehen können. Und das ist eigentlich auch schon der Cliffhanger zu unserem Buch. Und um noch auf den Kollegen Hagemeyer zu sprechen zu kommen, in seinem ersten Buch, da geht die Geschichte bei Tom und Tina, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nicht gut aus, dass es dort eine Heilung gibt. Und ja, Marion, wie gesagt, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht mehr und mehr doch möglich ist. Und glauben auch da an das Gute im Menschen sozusagen. Ja, jeder Mensch, auch ein extremer Narzisst, hat einen guten Wesenskern und ganz, ganz viele Anteile, die wo Dinge ungünstig gelaufen sind.
Vielen Dank. Ihr habt gesagt, dass eine Ursache, also du, Silvia, eine Traumafolgestörung ist. Was ist das? Was ist eine Traumafolgestörung?
Ja, dir passiert als Kind oder als junger Mensch, das kann auch noch im Teenageralter passieren, ja, oder sich bis dahin fortführen. Dir passiert was Schlimmes. Natürlich können auch Erwachsene traumatisiert werden. Und das kriegst du danach nicht verarbeitet. Also die Traumaforschung lehrt, Trauma ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was danach in dir passiert, was also nicht verarbeitet wird. Ja, und das fliegt dann wie so lose Fragmente in dir rum, bleibt sozusagen heiß. Ja, wird dann aber natürlich gerne verdrängt auch, ja, oder ist dem Bewusstsein nicht mehr zugänglich, weil es einfach zu schmerzhaft ist, wird dann weiterhin nicht verarbeitet. Du bildest aber Überlebensstrategien aus, um damit klarzukommen. Ja, ich sag mal auch, Triggerwarnung, auch missbrauchte Kinder lieben ihre Eltern, ja, und misshandelte Kinder. Und wenn das nicht aufgearbeitet wird, dann schleppst du diese Verhaltensmuster, die du dort ausbildest, unreflektiert mit in dein Erwachsenenleben und agierst das dann halt in deinen Erwachsenenbeziehungen aus und wirst dann dadurch auch ganz oft vom Opfer zum Täter.
Dankeschön. Und wenn ihr sagt, wir haben ja auch besprochen, ne, Narzissmus ist in erster Linie keine Krankheit, sondern was ist Narzissmus für euch?
Elisabeth, darf ich noch mal einen Sprung zurückgehen? Ich würde das gerne von Silvia noch ergänzen. Was hier, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir nicht nur erlebte Traumata haben müssen, sondern aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass wenn die Mutter beispielsweise ein Trauma erlebt hat, währenddessen das Kind im Mutterleib heranwächst, dann überträgt sich das auf das Kind, weil das Gehirn des Kindes sich einfach am Gehirn der Mutter spiegelt. Und manche Traumata, die haben wir, ohne zu wissen, wo kommt es her. Und dann wird es ganz spannend, da dran zu kommen. Daher, es muss nichts Dramatisches passiert sein, damit sich Narzissmus entwickelt. Es kann auch bei einem anderen, also bei der Mutter oder bei den Ahnen gewesen sein. Und das wissen wir heute. Und ich glaube, das ist total gut zu wissen, vielleicht ein bisschen versöhnlicher dann auch mit sich selbst umgehen zu können.
Ja,
Das
vielleicht da.
sollten wir, sorry, das sollten wir jetzt aber noch dann rund machen, finde ich. Genau, es gibt diesen epigenetischen, genetischen Anteil. Je nachdem, in welches Lehrbuch man guckt, steht da irgendwas von 40 bis 70% oder so. Ja, und so, und jetzt kommt der Punkt. Man kann eine hohe genetische Disposition haben für Narzissmus. Ob sich das ausprägt, hängt dann trotzdem ganz viel vom Umfeld und von der Sozialisation ab. Ja, und
Das
wenn halt
ist
beides dazu kommt, ja, also Gene diesbezüglich und dann noch entsprechende Kindheitserfahrungen, ja, dann haben wir den Salat.
genau. Also entweder hat man Glück in der Lotterie des Lebens. Das sind so fünf Faktoren, die für die Persönlichkeitsausbildung, ja, zuständig sind, oder man hat weniger Glück im Leben. Und das Spannende ist, dass aufgrund dieser fünf Faktoren, ob wir jetzt in der Lotterie des Lebens Glück oder Pech hatten, bilden sich halt eben unsere neuronale Grundsysteme aus. Und die wiederum sind dafür zuständig, in welchen Situationen wir welche Hormone ausgeschüttet bekommen und wie herausfordernd das dann ist, den eigenen, also cool zu bleiben, ruhig zu bleiben, in der Reflexion zu bleiben und in den denkenden Teil des Gehirns, den menschlichen Teil des Gehirns zu kommen. Das ist, glaube ich, so diese Kaskade, die wir aber auch ganz ausführlich im Buch beschrieben haben. Richtig, Silvia? Ja, haben wir, ne?
Vielen Dank. Vielleicht für die Zuhörenden, weil Epigenetik hat rauf und runter gespult. Da gibt es auch mittlerweile zwei Folgen. Eine tatsächlich über, was ist Epigenetik, und dann das andere über transgenerationales Trauma. Und das gehört alles mit dazu. Und gerade die Epigenetik ist ja das neue Forschungs- oder einer der neueren Forschungsfelder. Das heißt, da können die Zuhörenden, könntest du gerne noch mal reinhören. Und Agnes Schütz ist da die Ärztin, mit der ich gesprochen habe, ist total spannend. Jetzt hast du noch mal gesagt, fünf Faktoren Persönlichkeitsbild, Ausbildung. Kannst du das kurz einmal uns mitgeben, was das ist und wie korreliert das mit Narzissmus?
Naja, je nachdem, welcher der fünf Faktoren sich wie zusammen ergänzt und zusammen sich bringt, entwickelt sich halt eben deine Sicht auf die Welt, dein Alarmsystem, deine Amygdala entwickelt sich entsprechend, weil dann natürlich ganz viel, also deine ganzen Systeme, dein Risikosystem, dein Bindungssystem, was total wichtig ist, also insbesondere das Bindungssystem, das ist sozusagen so ein bisschen so ein Allheilmittel. Und im Endeffekt kann das ja auch jeder nachvollziehen, wenn du frühkindlich ganz viele Erfahrungen gemacht hast, dass du gewünscht und gehalten bist, dass du dazugehörst, dann hast du einen unglaublichen Schutz. Und wenn du das nicht hast, und oftmals ist es ja so, dass Menschen, die Narzissmus entwickelt haben, auch von Menschen erzogen worden, die selber narzisstisch sind oder narzisstisch geworden sind, aufgrund, denken wir an die ganze Nachkriegsgeneration. Das gehört ja alles mit dazu. Wenn ich keine Liebe erfahren habe und keinen Schutzraum erfahren habe, ist es natürlich total schwer, mich an andere zu binden und diesen Schutzraum sozusagen anderen weiterzugeben. Es gibt Möglichkeiten, dann trotzdem dahin zu kommen. Das ist aber, ich glaube, auch eine Einstellungssache und ich bin mir ganz sicher, dass unsere Kernpersönlichkeit, dass unser Temperament schon entscheidend ist dafür, welche Disposition wir haben. Und da haben wir halt eben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Und das greift so ineinander über. Deswegen haben wir, glaube ich, Glück oder Pech. Aber selbst wenn wir Pech haben, haben wir die Möglichkeit, aufgrund der der Gehirnentwicklung oder der Neuroplastizität uns tatsächlich immer wieder selbst zu motivieren, uns anders verhalten zu wollen, weil ich kann mein Verhalten steuern. Und wenn ich mein Verhalten steuere, mache ich andere Erfahrungen. Und wenn ich dann halt eben mein Verhalten steuere, denke ich anders und ich fühle anders. Und so kann ich dem negativen Kreislauf Täter, Retter, Opfer einen positiven Kreislauf gegenübersetzen. Egal, wo ich herkomme. Und daher kommt vielleicht mein Optimismus. Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, das Schöne, wie gesagt, das Schöne ist ja, dass die Forschung da langsam anfängt. Und ich beschäftige mich ja auch viel mit Ausstellungsarbeit und ich habe in einem Buch gelesen und auch in meiner Breathwork-Ausbildung haben wir auch Traumamodule. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich damit durcheinander komme. Die Geschichte, die wir als Frauen übernehmen, wird angelegt in dem Moment, wo meine Oma, die Eizellen, also quasi so weit zurück sind, ist quasi dann unsere Geschichte, die wir auf jeden Fall mitkriegen. Irgendwie, ich meine, das war, glaube ich, ich glaube, das war bei der Oma sobald die anfängt, in der Eireserve. Und beim Mann ist es halt wirklich bis zum Stichtag. Und das fand ich total interessant, dass vom Mann einfach, wenn das Sperma bis zum Tag der Zeugung, nehmen wir alles mit. Und das fand ich extrem spannend.
Ich weiß nicht, ob das jetzt hier passt. Du rennst bei mir offene Türen ein, denn ich bin auch, ja, ich bin auch als Energiemedizinerin ausgebildet. Und das heißt, also ich bin auch als Schamanin ausgebildet. Und daher, ich wandere zwischen den Welten, wenn es drauf ankommt. Und damit bringe ich halt eben auch, wie soll ich das sagen, nicht ich, sondern im Endeffekt diese Energien leiten sich dann halt eben. Also nicht ich tue was, sondern um Gottes Willen, jetzt schuze ich mich nicht an. Dann dadurch kann ich vielleicht die Energien etwas anders dirigieren oder habe da vielleicht Techniken gelernt. Also bei mir rennst du da offene Türen ein und ja, ich habe da ein Verständnis von den verschiedenen Welten, in denen wir wandern. Und ja, das hört sich gut an, wenn du mir da vielleicht schreiben kannst, wo du diese Ausbildung machst. Das hört sich sehr spannend an.
Marie,
Danke.
lasst uns noch mal schauen in eurer Skala. Ihr sagt ja, Narzissmus ist eine Skala und das finde ich auch total spannend, weil das fehlt mir auch häufig im Diskurs, wenn man sich damit beschäftigt, dann ja, fällt, ich finde, es wird alles sehr schwarz-weiß gedacht. Und das, was ihr jetzt ja auch sagt, ne, es gibt, also es kann immer passieren. Es gibt Vorkonditionierungen. Du, Marion, sagst, das ist die Lotterie des Lebens. Wir sagen ja, und gleichzeitig haben wir immer die Möglichkeiten, uns neu zu entscheiden. Also ich kann jetzt was blöd finden und kann gleich denken, nee, aber eigentlich ist es doch geil, so. Und wir erlauben es uns häufig nicht. Und gleichzeitig ist das ja das Fantastische, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir wissen, dass unser Gehirn neuroplastisch ist und ähnlich ist wie ein, also einfach so ein Muskel, den wir trainieren. Wie seht ihr dann die Skala? Also was sagt ihr, ne, wenn ihr sagt, Narzissmus ist eine Skala, was meint ihr konkret damit?
Wir beziehen uns auf den amerikanischen Psychiater Craig Malkin. Also wir haben uns das gar nicht ausgedacht, sondern der hat sich das ausgedacht. Und wir fanden das sehr plausibel und das hat sich mit dem gedeckt, was wir auch ja erlebt und wahrgenommen und auch schon ganz oft drüber gesprochen haben, dass es eben vielschichtiger ist. Ja, nach Malkin haben wir eine Skala von 0 bis 10, die er in drei Sektoren unterteilt. Und da haben wir den Bereich 0 bis 3. Das ist ein Narzissmusdefizit. Also es gibt davon auch zu wenig, weil Narzissmus ist erstmal eben keine Diagnose, sondern ein Set an Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die wir alle haben, aber eben in einer gewissen, ich weiß nicht, ob es eine gaußsche Normalverteilung ist, auf alle Fälle, jeder hat davon was. Und manche haben zu viel. Das sind die, die wir als Extreme bezeichnen. Und manche haben zu wenig, die bezeichnen wir auch als Echoisten. Ja, wir haben ja den griechischen Mythos von Narziss. Und da gibt es eine Bergnymphe namens Echo, ja, deren Liebe Narziss verschmäht. Und überdies war sie noch verflucht und konnte immer nur nachplappern, was als letztes gesagt worden ist. Daher ja auch unser Echo-Begriff. So, und in der Mitte zwischen zu wenig und zu viel. Zu viel beginnt bei 7. Haben wir den Bereich 4 bis 6. Der gilt als gesunder oder auch ja, normaler Alltagsnarzissmus. Und da wird empfohlen, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Die 5 wäre sozusagen das absolute Optimum. Und es gibt Berufe, wir haben ja ein Buch für die Wirtschaft geschrieben, wo es sich eventuell empfiehlt, tatsächlich auch einen etwas höheren Grad zu haben. Aber wie gesagt, das ist, muss man differenziert betrachten.
Das ist ja schön. Jetzt haben wir so ein paar Zahlen.
Ja.
Wie äußert sich denn 0 bis 3 ein Narzissmusdefizit?
Magst du? Oder soll
Ich kann
ich
das
sagen?
gerne, ich kann das gerne übernehmen. Ich habe auch da einen Blogpost drüber geschrieben gerade. Ich sag mal, People Pleasing ist vielleicht an manchen ein Begriff. Ja. Menschen, die denken, sie sind auf der Welt, um es anderen Leuten recht zu machen. Ja, Menschen, die sich selber klein machen und andere erhöhen. Menschen, die ihre eigenen Wünsche, Lebensinteressen und Bedürfnisse chronisch hinten anstellen. Ja, ja, bis hin zu einem, er und sie sitzen im Restaurant, ich bleib mal beim Also im Case jetzt, ja, wenn sie ein Narzissmusdefizit hat, dann kann sie sagen, ach Schatz, entscheide du, was ich essen will. Ja, um das mal plakativ zu machen. Genau. Und ja, das ist natürlich fürs eigene Leben, das ist für andere vielleicht eine Weile sehr angenehm, kann auch sehr eklig werden, der Umgang mit Echoisten. Aber für einen selbst ist das auf alle Fälle auch dauerhaft nicht schön, weil man halt eigentlich das Leben eines anderen lebt und irgendwann selber gar nicht mehr vorkommt.
Und was ist dann 4 bis 6?
Magst du, Marion?
Kann ich gerne machen. Aus meiner Sicht sind es Menschen, die genau wissen, wer sie sind und die in der Lage sind, sowohl sich unterzuordnen, weil es halt eben gerade aus einem, ja, aus einem inneren Wunsch entsteht, dem anderen was Gutes zu tun oder sich vielleicht in dem Moment mal nicht wichtig nehmen zu müssen. Aber es sind Menschen, die genauso gut, wenn man sie ärgert, ihre Interessen sehr gut vertreten können. Ich persönlich halte die 5 für den optimalen Zustand und ich bin nicht so ganz einverstanden. Also das ist auch was, wo wir beide nicht immer so ganz einer Meinung waren. Also ich bin da etwas viel, viel strenger in dem, was noch tolerabel ist. Also ich würde zum Beispiel nicht bis zur 7 gehen. Ich würde tendenziell eher bis zur, ja, maximal sagen, dass es noch gesund ist, so eine 5,5, 6. Und auch da kann das schon schwierig werden,
Ja,
wenn
hatte ich
jemand
gesagt. Ab
ist.
7 beginnt die Extreme.
Also ich bin da auf jeden Fall bei diesem Ranking, bin ich da etwas, je näher an der 5, je besser. Und je flexibler bin ich auch, weil ich dann am ehesten selber entscheiden kann, will ich rechts, will ich links. Und ich sehe auch das Thema Echoismus durchaus kritisch. Ich sehe das deswegen kritisch, insbesondere dann, wenn die Menschen, oder ich sehe nicht nur das Echo, sondern insbesondere diese Verknüpfung zwischen, also dieser vulnerable Narzissmus, den finde ich am ekligsten, weil wenn Menschen diese Grandiosität leben können und auch in das Echoverhalten driften können und so hüpfen können, wie es gerade passt, also mal sind sie das Opfer, mal sind sie die Stars, dann ist das sehr schwierig, sich da, ja, sich da zu orientieren. Also wenn jemand nur extrem narzisstisch ist, dann weiß ich, wie ich den zu handeln habe. Also jeder weiß, oder die Leute, die um Trump herum sind, wissen, dass sie sich warm anziehen müssen und wissen ganz genau, wie gehen sie jetzt mit ihm um, ohne Trump jetzt stigmatisieren zu wollen. Und jemand, der immer so sich zurückhält, wenn der so in einer, also wenn wir was einordnen können, ist es immer leichter, wie wenn die Menschen springen. Und was ist jetzt gesund? Also gesund ist das, wenn ich weiß, wer bin ich, was brauche ich, aber auch wenn ich, das ist jetzt ein Wort, was vielleicht nicht so in die Wirtschaft passt, aber wenn ich aus so einer gewissen Liebe, einem gewissen Gönnen können, einer gewissen Freude am Teilen, mich auch nicht immer in den Mittelpunkt stellen muss, sondern mich über den Erfolg anderer freuen kann und das wirklich auch aus ganzem Herzen teilen kann und auch sozusagen die nächste Generation pushen kann. Im Wirtschaftswissenschaftlichen haben wir das Thema Generationennachfolge. Der Prozess scheitert sehr häufig am Egoismus der beiden Parteien, meistens der Partei, die das Unternehmen loslassen muss. Um so ein griffiges Beispiel auch für vielleicht einen partiellen Narzissmus zu nennen. Ich glaube auch, dass sich vieles im Laufe der Zeit wandelt. Man weiß heute auch, dass Narzissten altersmilde werden und dass es dann doch so im Zuge der Endlichkeit des Lebens ein bisschen milder wird. Ich bin auch Hospizhelferin, daher habe ich ein Stück weit auch da so ein paar Einblicke rein. Genau. Silvia, möchtest du zu dem normalen Narzissmus, also zu dem gesunden Narzissmus, noch was ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich sind wir da auch, glaube ich, sehr dicht beieinander. Die 5 ist das Optimum, ab 7 wird es nicht mehr zu empfehlen. Und genau, das mit dem Alten, mit dem Altersmilde werden. Ja, das dachte ich auch immer. Und ich hatte jüngst ein paar Kundinnen, die hatten mit ihren sehr alten Vätern so harte Kämpfe, dass ich fast geneigt bin, auch das nochmal anschauen zu wollen und ein bisschen in Frage zu stellen, weil offensichtlich keine Regel ohne Ausnahme. Ja, einfach nur mal noch ein Erfahrungsbericht. Eigentlich bin ich da voll bei Marion und jetzt habe ich neulich Dinge erlebt, wo ich dachte so, dies spricht mal dagegen. Aber anyway, wir wollten, glaube ich, die Skala vervollständigen. Die
Bis
sieben,
10.
bitte?
Die 7 bis 10, das
Die
ist ja.
7 bis 10, genau. Also wir würden schon nicht mehr empfehlen, jemanden auf einer 7 einzustellen. Und bei einer 8 wird es dann wirklich extrem. Ab einer 9, sagt Craig Malkin und wir mit ihm in unserem Buch, ist Narzissmus, also ist der Übergang zur Psychopathie fließend. Ja, Psychopathie ist eine Extremvariante davon, wenn der Narzisst vielleicht nur bedingt weiß, was er tut. Der Psychopath weiß es genau und er tut es mit Absicht und er tut es auch mit Freude. Da lässt sich zum Beispiel auch schon Sadismus beobachten. Das alles nach oben raus ist aber ohne Psychiater wirklich nicht mehr abzugrenzen und zu definieren. Und ja, deswegen schon bei einer 7 Obacht. Und das Ganze kann man testen. Ja, es gibt ein wunderbares Buch von Craig Malkin, der Narzisstentest. Und auf diesem Test basiert auch unsere Weiterentwicklung. Wir haben im Buch drin für Gruppen, Teams und Organisationen den Narzissmus-Bilanztest drin. Da kann man sich dann noch kostenlos beim Verlag Sachen runterladen. Also ich halte es mal hier in die Kamera. Hier, nein, da ist der Sticker mit Narzissmus-Test für Teams. Ja, das heißt, wenn man das jetzt wirklich wissen möchte, ja, ist mein Team, und wir messen dann nicht das Individuum, sondern wirklich die Gruppe, im gesunden Bereich. Ja, oder haben wir vielleicht zu wenig Narzissmus und damit auch zu wenig Selbstwertgefühl? Ja, oder haben wir zu viel davon, was vielleicht erklärt, warum wir eine hohe Fluktuation haben, warum wir häufig Kunden verlieren, warum wir andere Probleme haben? Ja, es ist ganz spannend, das Thema. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, die Krux ist, wir haben sowohl beim Narzissmusdefizit, dem Echoismus, als auch beim extremen Narzissmus ab dem Wert 7 eine Selbstwertproblematik vorliegen. Ja, bei allen beiden, nur dass die sich unterschiedlich zeigt.
Ich finde trotzdem noch mal so 7 bis 10, woran merke ich das denn am Alltag? Also woran erkenne ich jetzt jemanden, wo ich sage, den mit dieser Person lieber weniger Kontakt?
Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Ja, also es gibt die berühmten 4E. Die Egozentrik wird stärker. Ja, also sehr egozentrische Menschen, die nicht mehr über Empathie verfügen. Ja, Empathieverlust. Die umgekehrt aber sehr empfindlich sind. Ja, sehr leicht kränkbar. Genau, jetzt habe ich glatt unser viertes E vergessen. Marion, hilf mir aus. Ich vergesse das vierte E übrigens immer. Also es gibt noch ein viertes E, neben empfindsam. Könnt ihr im Buch nachlesen. Ha. Nein, genau. Also Leute, die sich permanent in den Mittelpunkt stellen müssen. Ja, Leute, die auch auf wertschätzendes Feedback aggressiv reagieren beispielsweise. Ja, Leute, die sagen, wo ich bin, ist vorn und zwar immer. Ja, die gewinnen müssen, die auch niemand andere, Marion hat vorhin gesagt, ich freue mich, weil du dich freust, ja, die sowas überhaupt nicht mehr können und die sich dann eben auch zunehmend rücksichtslos verhalten, Machtspiele spielen, die Ellenbogen ausfahren, andere Leute wegbeißen. Die beste Art, um sich selbst groß und stark zu fühlen, ist, andere Leute klein und schwach zu machen.
Das Schwierige ist aber, dass du das nicht sofort merkst. Also selbst, ich habe teilweise Projekte gemacht, auch mit beispielsweise mit Psychiatern. Und auch ein Psychiater merkt nicht von Anfang an, ob jemand narzisstisch ist oder nicht. Denn am Anfang kann da so eine, kann begeistern Narzissten ganz gerne. Und du wirst so, du fühlst dich so gesehen und das ist ganz toll und du siehst die tolle Absicht dabei und irgendwann geht's dann so in so diese Thematik, dass meistens sehr subtil, sehr intelligent, immer wieder so kleine Nadelstiche passieren. Du merkst es kaum. Ach komm, ich helfe dir da mal gerade. Das fällt dir doch nicht so leicht. Ach, schau mal, das kannst du doch mal, das konntest du doch so machen. Es sind so dieses, es ist nicht dieses Direkte, sondern wenn Narzissten sehr intelligent sind, dann schießen die so ein bisschen von hinten durch die Brust und du kriegst immer so gleichzeitig das, dieses Positive und das Negative. Und manchmal ist es auch dieses Buff, dass du direkt konfrontierst wirst mit, nee, so nicht. Und was halt eben dazu führen kann, im Verhalten, ist es keine gute Idee, Narzissten zu kritisieren oder nicht ihrer Meinung zu sein und das nicht klug zu machen. Denn insbesondere, wenn du Narzissten gegenüber deine Meinung vertrittst und vielleicht mal ein klares Nein positionierst, das heißt, wir sprechen davon, Grenzen zu setzen, ist total wichtig. Gerade bei den Narzissten, die höheren Narzissmus gerade haben. Die Herausforderung ist aber, dass es unglaublich anstrengend ist, die Grenze zu halten. Also ein Narzisst weiß, wie man aus einem Nein ein Ja macht. Als guter Verkäufer muss er das. Das wird sogar trainiert bei guten Verkäufern beispielsweise oder auch bei Menschen, die sich durchsetzen müssen, was ja durchaus auch gut sein kann. Und hier ist es aber dieses, es wird kein Nein geduldet und es wird über das Nein nicht, es wird das Nein nicht respektiert. Und da kostet es ganz viel Kraft und daran merkt man das, dass man sich, also du hast ja gefragt, woran merke ich das? Also rein, ich arbeite immer ganz gerne mit dem Körper. Du merkst es, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, dass du dich hinterher irgendwie, du denkst, so, ah, was ist denn hier passiert? Irgendwie fühle ich mich müde. Oder wenn du viel gähnen musst, der Körper regeneriert sich über die Atmung. Und wenn du merkst, boah, ich bin aber jetzt gerade hier, irgendwas ist denn hier los? Wenn du merkst, dass du müde bist im Beisein eines Menschen, dann kannst du davon ausgehen, dass du latent sozusagen, dass jemand den Stecker in deine Steckdose steckt. Und das ist, glaube ich, ein relativ gutes Zeichen, sowohl bei den Echo-Narzissten als auch bei den grandiosen Narzissten. Also spürst, dass ja irgendwie die Energie genommen wird und du nicht irgendwie begeistert bist, weil das so ein schönes Zusammen ist.
Ich würde hier ganz gerne nochmal, weil mir wird es wahrscheinlich so gehen wie auch den Zuhörenden. Ihr sprecht ja viel mit in eurer Sprache. Nochmal ganz kurz, was ist der Echonarzissmus, der Echoismus?
Für mich ist der Echoist derjenige, der es dir immer recht machen will, der keine eigene Meinung zeigt. Das sind im Endeffekt diese Mamas, also das große Beispiel ist Mütter, die so immer für alle da sind. Also es ist so dieses Bild, so fast so ein zwanghaftes für alle da sein zu müssen, ob das jetzt aus Liebe geschieht oder ob das tatsächlich ein Zwang ist, auch da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch die Haltung eines Menschen, dass er gut sein will und damit sich selber vergisst. Aber auch dann gehört das, wenn es extrem ist, so wie Silvia das beschrieben hat, in die Therapie. Oder halt eben in zu einem Coach, weil das ist ja für alle anderen auch belastend. Ach, was können wir denn jetzt tun? Also im Endeffekt dieses, was können wir denn jetzt tun, dass die Mama uns erhalten bleibt? Ja, so um das Bild zu nennen. Also auch in Unternehmen ist das so, dass diese Menschen oft Säulen des Unternehmens sind, weil sie ganz viel Fachwissen haben, sich immer hinten anstellen, die Abteilung zusammenhalten, so wie Mamas das halt eben tun, so komm, 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 so die kleinen Entchen alle zusammenpacken und dieses sehr viel geben und die eigenen Energien nicht wieder auffüllen. Und dann kommt so ein Punkt, wo die explodieren können, meistens. Und dann denkt man, huch, was ist denn hier kaputt? Das irritiert alle dann total. So, huch, du hast Bedürfnisse. Also, und oftmals wird die Verantwortung dann an andere übergeben. Also Narzissmus ist dann, wenn ich die Verantwortung für mein eigenes Handeln nicht selbst tragen möchte, sondern es anderen übertrage. Du bist schuld, weil.
Oh ja, die Schuldumkehr, genau.
Sekunde. Und was ist dann, vielen Dank, Maren, was ist dann der vulnerable Narzissmus, von dem sprecht ihr auch, oder der verdeckte vulnerable Narzissmus?
Ja, das ist ein extremer Narzissmus, also eigentlich auf der Skala ab der 7, der aber in der Ausprägung Dinge zeigt, die man mit dem Echoismus verwechseln kann. Und das macht es so gefährlich. Das ist der Wolf im Schafspelz.
Insbesondere,
Tatsächlich.
genau. So, Entschuldigung, Silvia, wenn ich
Nee, mach
jetzt ins
weiter.
Wort gefallen bin.
Ja, mach mal.
Insbesondere dann, wenn du, also es ist so nicht greifbar. Diese vulnerablen Narzissten zeigen sich sehr devot und auch diplomatisch, wenn andere dabei sind. Also beispielsweise, um aus der Praxis mal was zu nennen, da ist der Geschäftsführer, der hat in seinem Unternehmen den Hut auf und keiner traut sich auch nur rechts oder links zu gehen, wenn er das nicht weiß. Also Kontrolle ist ein Riesenthema. Wenn aber jetzt die Führungsebene, die Oberste kommt, die diesem Geschäftsführer übersteht, dann ist der diplomatisch, dann ist er devot, dann zieht er sich sogar an, wie der jetzt gerade kommt, das von ihm erwartet. Also der kann sehr, sehr egoistisch sein. Im Endeffekt, der kann sich sehr unterwürfig zeigen nach oben. Der kann sich sehr stringent und durchsetzungsstark zeigen, wenn es darum geht, dass ein Kollege auf gleicher Augenhöhe ist, der beißt alle weg, und wenn es um die Mitarbeiter geht. Aber es ist für die Führung unglaublich, also für die Führung, die diesen Menschen führt, ist es unglaublich schwierig, das zu erkennen. Weil wenn die alle da sind, läuft alles perfekt und es traut sich keiner, den Mund aufzumachen, weil das Erste, was dieser Mann macht in einer Rede: Ich danke meinen wunderbaren Mitarbeitern. Ich danke diesem und jenem und so weiter. Und er versteht es wirklich, die Mannschaft vor dem gesamten, also vor der obersten Führung zu loben. Und damit kommen die nicht auf die Idee. Und du hast auch als Mitarbeiter keine Chance, diese Führungskraft sozusagen abzusägen. Ich habe einen Fall begleitet. Da ist die Führungs dieser Geschäftsführer, da haben wirklich der Betriebsrat dreimal versucht und andere Mitarbeiter mit anonymen Briefen auf dieses Dilemma aufmerksam zu machen. Daraufhin ist dann ein Berater in das Unternehmen geschickt worden, aber trotzdem ist dieser Mensch nicht abgesägt worden. Und das macht es so schwierig. Also ich versuche das wirklich jetzt mal plakativ zu machen, damit die Menschen aus der Wirtschaft das auch für sich begreifen können, was da passiert. Und es ist so wie, diese Menschen sind wie Watte. Du kriegst sie nicht zu packen. Oder wie ein Fisch, der ständig entgleitet.
Oh ja.
Das sind diese Beispiele.
Ja.
Und das, es ist, also ich würde, wir haben das Buch geschrieben. Also du merkst, wie begeistert ich bin. Also ich brenne für das Thema, weil es mir so wichtig ist. Und Silvia tut das auch. Es ist mir so wichtig, dieses Wissen an die Führungskräfte weiterzugeben, dass sie es erkennen können. Und das ist selbst für Profis schwierig. Auch ich erkenne nicht immer Narzissten auf den ersten Blick. Punkt.
Nein. Absolut nicht.
Sondern ich hole mir den Test und mache dann für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, den Test und versucht das dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen, der diesen Menschen auch kennt oder der vielleicht einen Einblick hat, nochmal zu besprechen, weil ich möchte hier auch kein Fehlurteil fällen und ein Stück weit, ich sehe auch in ganz, ganz großem Mitgefühl, wenn Menschen narzisstisch sind, steht dahinter ein großes, großes Leid. Punkt. Ich möchte auch, dass wir Narzissten nicht entmenschlichen. Den Schuh ziehe ich mir nicht an, da habe ich keine Lust zu.
Genau, entmenschlichen dürfen wir sie nicht, doch wir müssen aufzeigen, wir müssen warnen, wir müssen aufklären, wir können
Ja.
Hilfestellung geben, ja, weil wir dürfen sie auch nicht verharmlosen. Die Balance dazwischen zu finden, ist
Silvia,
die
da hast du
Kunst.
vollkommen recht. Und wenn alle Menschen zusammenstehen würden und menschlich miteinander umgehen würden, wenn das Thema Loyalität, beispielsweise Respekt, Loyalität, Verantwortlichkeit, auch seine Meinung sagen, wenn das tatsächlich in der Wirtschaft so wäre, hätten Narzissten keine Chance. Und das ist das, wo ich hin will. Ich möchte,
Exakt.
dass Menschen wieder zusammenstehen, wieder loyal sind, um einfach diesen, also ein Stück weit auch das Lernumfeld für Narzissten zu bieten. Wenn ein Narzisst sich dreimal die Nase blutig gelaufen hat, dann wird er schon von alleine überlegen, was kann ich denn anders tun? Dann ist es aber intrinsisch geboren. Also Veränderung funktioniert nur, wenn es intrinsisch geboren wird, nicht extrinsisch. Ich kann niemandem sagen, mach das so, mach das so.
Genau, und wir können Systeme, also die Wirtschaft, Organisationen können wir so bauen, dass Narzissten darin entweder gar nicht sein wollen, ja, weil sie sich die Nase blutig laufen, wie Marion gesagt hat, oder aber, Weil Narzissten haben ja auch ganz viele tolle Eigenschaften und
Total.
Fähigkeiten und Talente, ja, die wir auch brauchen. Oder sie finden ihren Platz, ihre Nische, wo sie, ich sag mal, wie so ein Satellit oder wie so eine Insel agieren können, ohne, ja, und sich auch ausleben können in ihren tollen Talenten, ohne andere Menschen kaputt zu machen.
Lass
Ja,
uns
dann.
noch mal, lass uns noch mal ganz kurz gucken. Mir fehlt noch, was mache ich, wenn ich jetzt weiß oder ich habe die Vermutung, da ist ein Narzisst. Also was sind da so eure Erfahrungen? Also klar, jetzt kann ich sagen, ich kaufe das Buch und dann weiß ich auf Teamebene, aber wenn ich da so eine Idee habe, ihr habt schon selber gesagt, das ist nicht so einfach. Was sind da denn eure Erfahrungen?
Je nachdem, in welcher Position du bist. Also es kommt immer darauf an, auch hier, wie in der Organisation, musst du dir anschauen, welche Rolle hast du. Wenn derjenige ist, wenn derjenige, der jetzt, der Narzisst ist, mein Vorgesetzter ist, dann muss ich ganz anders agieren, als wenn derjenige, der Narzisst ist, mein Kollege ist. Auf jeden Fall rate ich jedem, der in einem narzisstischen Umfeld ist und gegebenenfalls nicht die Möglichkeit hat zu wechseln. Das ist etwas, was wir auch angesprochen haben, beispielsweise im kompletten Hochschulumfeld, die und auch im Beamtenumfeld. Die sind alle wirklich an dieser Organisation gebunden. Denken wir an Lehrer, denken wir an Hochschulen, denken wir an diese vielen Bereiche, die rund um das Beamtum ist. Das heißt, du kannst nicht einfach mal kündigen, weil die materiellen Folgen für dich vielleicht gar nicht überschaubar sind oder du auch gar nichts anderes gelernt hast. Also es ist hier unglaublich wichtig, sich zum einen Hilfe zu holen, sich zum anderen aber auch zu überlegen, wie kann ich mit diesen Menschen kommunizieren, ohne mich selber zu verraten. Und das, was ich persönlich jedem rate, ist wirklich ganz extrem, die gewaltfreie Kommunikation zu trainieren. Denn diese gewaltfreie Kommunikation bietet einen gewissen Schutz, dass du dem anderen nicht bewusst aufs Füßchen trittst. Und ich würde das hier auch noch ergänzen um den Fakt, dass es gibt ja Situationen, wo Narzissten total gut mit dir umgehen. Indem du einfach bezeichnest, schau mal, wenn du so mit mir umgehst, dann nimmst du mir die Kraft, dann kann ich die PS nicht auf die Straße bringen. Hier auch immer in die Denkwelt des Narzissten eindenken. Als du vorgestern so und so mit mir umgegangen bist und die Arbeitsanweisung so gegeben hast, da konnte ich das total annehmen. Kannst du das künftig bitte wieder so machen? Also du musst ihm sagen, wie geht's? Das will ich nicht. Das tut mir weh. Das ist auch schädlich für dich. Also du musst immer diesen Ich-Bezug mit berücksichtigen. Und wenn du dann dich auch innerlich davon abgrenzen kannst, und es gibt Menschen, die leiden überhaupt nicht an Narzissmus, also wenn ich dich jetzt höre, mir ist noch keiner begegnet, das glaube ich nicht, aber dich hat es nicht gekratzt, weil du es gar nicht an dich ranlässt, um das mal salopp so zu formulieren, weil du einfach gut mit dir bist, du strahlst, du bist, hast ein gesundes, so das, was ich wahrnehme, stehst du gut in deiner Kraft. Und wenn du gut in deiner Kraft stehst, dann kannst du gut die Schotten dicht machen, aber du kannst auch öffnen, so wie du denkst, dass es für dich richtig ist.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal anbringst, weil wenn die eine Frage ist ja, wie können wir mit denen umgehen und das andere ist, wir können ja jemand anders nicht verändern, auch zu,
Genau.
okay, wie bleiben wir in unserer Kraft? Ich würde jetzt abschließend nochmal gerne auf die Frage kommen, da, und da warst du gerade, Silvia, schon so ein bisschen, in welchen Organisationen, ja, unterstützen wir ein Umfeld von Narzissten und wo ja, ist es für sie auch wirklich anstrengend? Das finde ich auch noch mal total spannend.
Ja, da geht es gar nicht darum, in welchen Organisationen. Das kann überall sein. Das kann branchenübergreifend sein. Ja, sondern es geht eigentlich darum, gibt es ein Wissen um die Thematik? Gibt es ein Bewusstsein dafür, wie narzisstisch ist selbst die Geschäftsführung, ja, oder das Management? Ja, Studien zufolge, ja, je höher du in der Pyramide nach oben kletterst, sofern es noch eine Pyramide gibt, desto ausgeprägter ist auch Narzissmus vorzufinden. Also das ist auch wieder ein großes, es kommt drauf an. Und je reflektierter du aber bist, ja, Und je mehr du guckst, wie du dein System baust und einfach mal weggehst von diesem klassischen telleristischen, ja, die oben denken, die unten führen aus. Wir haben die klassischen Abteilungen. Das Wort kommt ja schon daher, dass man abgeteilt ist voneinander. Dass es keine Verbindung und keinen Bezug gibt und ganz oft die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Das ist natürlich ein wunderbarer Nährboden auch für Narzissmus. Und ich arbeite als agile Organisationsberaterin. Und die Agilität, also ja, kommt ja aus der Softwareentwicklung, agile Softwareentwicklung, agiles Projektmanagement, das geht nicht nur im Softwareumfeld. Ja, die haben bereits auf der Ebene der Kommunikation, Marion sagte eben, ja, gewaltfreie Kommunikation, wertschätzende Kommunikation ist ganz wichtig. Und die sind, was Werte anbelangt, was Kommunikation anbelangt und was eingebaute Feedback- und Reflexionsschleifen anbelangt, sind die Agilisten halt einen Schritt voraus. Ja, weshalb meine Arbeitshypothese ist, dass Agilität ein gutes Gegenmittel ist auf Organisationsebene, total egal, wo du bist und was du machst und ob du überhaupt agil entwickelst. Ja, aber das kann man sich herausklauen, diese Methoden, dass das ein gutes Gegenmittel ist, was umgekehrt nicht heißt, dass man in agilen Organisationen nicht auch extreme Narzissten erlebt. Wenn so jemandem der Laden gehört, hast du wenig Chance, sage ich mal. Ja, da kannst du ein Stück weit was machen, aber irgendwo stößt du dann immer wieder an die Decke oder an deine Grenzen und kannst dir überlegen, baue ich mir hier ein Biotop, richte ich mich da drin ein? Ja, weil ich kann hier nur bedingt was verändern. Speziell, wenn du keine Führungskraft bist, oder gehe ich vielleicht doch woanders, wo ich mit meinen Werten besser aufgehoben bin.
Vielen, vielen, vielen Dank. Was gibt es denn noch abschließend, was ihr den Zuhörenden mitgeben möchtet?
Mir ist unser viertes E wieder eingefallen. Das ist natürlich die Entwertung. Das wollte ich noch nachliefern. Ja, genau. Zahlt auf das ein. Um mich groß zu fühlen, muss ich dich klein machen. Genau.
Ich überlege jetzt gerade, was würde ich den Zuhörenden noch mitgeben wollen? Vielleicht ein Stück weit weniger denken und mehr ins Empfinden gehen. Ein Stück weit, wir haben in der Regel, und das habe ich persönlich auch immer wieder feststellen dürfen, ich glaube, wir spüren. Wir erspüren, egal ob wir Mann oder Frau sind, da stimmt was nicht oder da tut mir was nicht gut. Und wenn wir spüren, da tut mir was nicht gut, dann macht es Sinn, gewaltfrei sein Gefühl zu thematisieren. Und da erstmal bei sich selbst, aber dann auch mit den anderen hineinzuhören, wie ist das denn bei dir? Und dann zu reflektieren, hat das was mit mir zu tun oder hat das was mit der Situation zu tun? Und ich glaube, so wie du das auch beschrieben hast, Elisabeth, ich kann mich ändern, ich kann nicht mein Umfeld ändern. Und wenn ich mich ändere und wenn ich, und das ist für mich ein großer Punkt, wenn ich differenziert auf das Thema Narzissmus blicken kann und wenn ich mit Wertschätzung und mit Mitgefühl auf das Phänomen Narzissmus blicken kann, dann bin ich weniger Angriffsfläche von, weil Narzissten spüren ihrerseits, das ist anders, als wir das oft glauben, dass Narzissten nicht empathisch sind. Narzissten sind hochempathisch, aber halt eben kaltempathisch. Das heißt, sie sind nicht mitfühlend, sondern eben nur empathisch. Und das ist vielleicht was, was auch nicht so bekannt ist bei den meisten Menschen. Wenn jemand spürt, wie es dir geht, heißt das noch nicht, dass der mit dir mitfühlt. Er kann das auch als Waffe benutzen. Und da immer Vorsicht, spürst du, dass der andere mit dir mitfühlt? Spürst du dich, fühlst du dich wohl in der Gegenwart des anderen? Fühlst du dich wohl in dieser Abteilung? Fühlst du dich wohl bei diesen Menschen? Und ja, wir haben alle mal einen schlechten Tag, aber das haben wir auch geschrieben.
Genau. Und ich möchte noch mitgeben, liebe Menschen, die ihr hier zuhört, habt den Mut, euch verletzlich zu zeigen, habt den Mut, in die Selbstreflexion zu gehen, euch mit euch selbst zu beschäftigen und eben auch mit den Abgründen, den Schatten und den Wunden, die haben wir alle. Ja, und die gute Nachricht ist, Heilung ist immer möglich, aber dafür ja, muss man es eben auch wollen und zulassen.
Das ist ein ganz schönes Abschlusswort, Silvia.
Danke.
Genau. Danke, liebe Zuhörenden. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir packen alles in die Shownotes rein und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag.
Danke für die Einladung, Elisabeth.